Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Dass im Verkehrsbereich schneller was vorangeht und nicht alles in endlos langen Planungsverfahren festhängt, das wollen alle in der Regierung. Aber jetzt gibt es ja, Sie haben es gehört, handfesten Streit in der Koalition. Die Grünen wollen kein Geld geben für weitere Autobahnen. CDU und FDP grob gesagt sagen, hier brauchen die aber dringend. Und jetzt soll der Kanzler ein Machtwort sprechen. Wie marode ist denn überhaupt unsere Verkehrsinfrastruktur? Gleich unser Schwerpunkt hier. Außerdem schauen wir im Firmenporträt auf eine Firma, die beim Handel mit flüssigem Erdgas an einer Schaltstelle sitzt. Und wir suchen und wir finden auch die sogenannte stille Reserve. Also Menschen, die arbeiten wollen, aber durch äußere Umstände daran gehindert werden. Sind Sie die Rettung gegen den Fachkräftemangel? So, wir fangen an, wie versprochen, mit dem Thema Verkehr. Gut für die Wirtschaft, schlecht für das Klima. Die Ampelkoalition streitet über den Bau von neuen Straßen und darüber, ob man alte breiter machen sollte. Ausgerechnet in Zeiten, wo wir eigentlich weniger CO2 in die Luft pusten sollten. Aber Infrastruktur ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Wie kaputt, wie vernachlässigt ist unsere Infrastruktur? Ist es gut angelegtes Geld in neue Autobahnen zu investieren? Den Ball, den lege ich jetzt ins Feld von Sami Ibrahim, der ist heute für uns in Frankfurt an der Börse. Hallo.
Ja, und den Ball spiele ich auf gar keinen Fall alleine. Ich habe mir natürlich Verstärkung geholt. Ulrich Kater ist gekommen von der Deka Bank, der Chefvolkswirt dort. Und wir haben gerade eben im Vorfeld schon so ein bisschen darüber geredet. Ja, in der Tat. Also Infrastruktur ist ja eines auch der drängendsten Themen, das auch den Finanzmarkt immer wieder beschäftigt. Ich greife die eine Frage mal auf. Brauchen wir tatsächlich mehr Autobahnen?
Naja, ich denke, das ist eine typische Frage, wo wieder viele Dinge in einen Topf geworfen werden, die da vielleicht nicht alle reingehören. Muss man ein bisschen auseinanderdröseln, das Ganze. Also wir sind ein zentraler Wirtschaftsstandort in Europa, der von seiner Infrastruktur lebt, seiner funktionierenden Infrastruktur. Und von daher ist auch das Autostraßennetz und auch Autobahnnetz anzupassen an den Wirtschaftsverkehr, der ja nach wie vor weiter steigt, weil der Binnenmarkt in Europa, der disintegriert ja nicht wie die Weltwirtschaft, sondern da steigen die Bedarfe ja weiterhin an. Insofern ist das die eine Frage, aber die andere Frage ist natürlich, was fährt auf diesen Autobahnen? In Zeiten der Klimawende ist es natürlich genauso wichtig, dann diejenigen Fortbewegungsmittel so auszurüsten und so umzugestalten, dass eben auch das CO2-Ziel dabei nicht verfehlt wird.
Sie haben den Wirtschaftsfaktor Infrastruktur ja gerade auch genannt. Das ist in den letzten Studien, die letzten 14 Tage kamen, ja auch aufgegriffen worden. Deutschland im Ranking auch abgesackt bei den beliebten Wirtschaftsstandorten, unter anderem wegen der vernachlässigten Infrastruktur. Also da geht es ja nicht nur um Autobahnen, da geht es natürlich eben auch um die Stromtrassen, die wir dringend benötigen. Es geht um das Internet, das noch ausbaufähig ist. Wo müsste man jetzt am dringendsten anpacken?
Es ist so, dass der stürmische Ausbau der Infrastruktur in den 50er, 60er, 70er Jahren nicht zu Ende gedacht wurde, in dem Sinne, dass diese auch Bauwerke ja einen Lebenszyklus haben und auch die Erneuerung und die Wartung eben sich daran anschließt. Das ist zu wenig und zu spät erkannt worden. Und wir kommen mit der Erneuerung der Infrastruktur jetzt in Engpässe hinein, die ganze Wirtschaft kennzeichnen. Das ist insbesondere ein Mangel an Kapazitäten, das eben auch umzusetzen. Und der Bedarf ist sehr, sehr groß, der sich da aufgebaut hat. Und die Investitionen, die notwendig sind, werden weniger wegen Geldmangel gehindert, als wegen der physischen Kapazitäten, dieses umzusetzen.
Das heißt also, selbst wenn wir jetzt, naja, sagen wir mal, Sondervermögen bereitstellen würden und sagen, wir packen das jetzt an, wir bezahlen den Spaß, wir können so gar nicht? Oder stehen wir uns manchmal auch selber im Weg? Bürokratisierung ist ja auch ein Riesenstichwort.
Das ist der zweite große Hemmschuh. Die Erfahrung aus den letzten Jahren war ja regelmäßig, dass öffentliche Gelder bereitstanden und dann sogar auch noch im Dezember zum Haushaltsjahresende bereitstanden, weil sie nicht abgerufen wurden. Woran schon die Richtung erkenntlich wurde, dass die Finanzierung weniger der Engpassfaktor war. Es sind dann eben die Themen am letzten Jahren sehr stark die Verwaltungsprozeduren, die langen Zeit dauern, um Infrastrukturprojekte zu planen und dann auch umzusetzen. Und was jetzt dazu kommt, sind Kapazitätsmängel im Bereich der Arbeitskräfte. Und das nicht nur bei den durchführenden Akteuren, das heißt den Unternehmen, die tatsächlich bauen zum Beispiel, sondern eben auch bei der Vorbereitung, bei der Planung. Überall sind zu geringe Kapazitäten vorhanden. Und das ist der eigentlich oder ein wesentlicher Grund, warum all die Ziele, die wir uns ja ständig setzen, schwierig zu erreichen sind.
Letzte Frage, bitte um kurze Antwort. Wie lösen wir das auf? Also wenn das Geld zur Verfügung steht, daran liegt es nicht, aber eben diese Kapazitäten nicht da sind. Fachkräftemangel ist auch ein großes Thema, gut, das sagen Sie ja jetzt, funktioniert so nicht, aber wie können wir das auflösen?
Nun, finanziell sehe ich da nicht die große Blockade. Es ist auf der einen Seite sicherlich ein Verwaltungsthema, dass wir ein zu großes und starres Regelwerk haben. Hier zu beschleunigen wäre ein Punkt. Die Umsetzung, das heißt also die Verbesserung der vorhandenen Kapazitäten, das kann die Wirtschaft nur selber leisten über Produktivitätssteigerung, Automatisierung und Ähnliches.
Sagt Ulrich Kater von der DDK Bank. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ja, bei der Infrastruktur bewegt sich nicht so viel. Aber Herr Ibrahim, der DAX ist heute auch ein Couch-Potato. Er bewegt sich nämlich auch nicht viel.
Gar nicht, wenn man so sagen möchte. Um 3 Punkte geht es nach oben. Damit steht er bei 15.136 Punkten. Wir haben die Woche der Notenbanken vor uns. Das muss man klipp und klar mal so sagen. Nächste Woche der Doppelschlag. Am Mittwoch kommt die US-Notenbank Fed. Am Donnerstag die Europäische Zentralbank. Da wären, wie man hier so schön sagt, die einigen im Klammerbeutel gepudert, wenn sie sich jetzt weit aus der Deckung wagen würden. Das tun sie natürlich dann eben auch nicht. Auch beim Euro deshalb jetzt im Augenblick relativ wenig Bewegung. Bei einem Dollar 0,879 steht er. Da steht er schon seit ein paar Tagen.
Dann lassen Sie uns jetzt mal noch einen Blick auf Einzelwerte werfen. Wir fangen mal an mit Intel. Da hören wir erstmal den Bericht von unserem Korrespondenten Nils Dams an. Denn der Chiphersteller, der hat gestern in den USA Zahlen vorgelegt und die kamen gar nicht gut an.
Die PC-Nachfrage ist weltweit zurückgegangen. Das spürt nach wie vor auch Intel ziemlich heftig. Schlecht lief es auch im Geschäft mit Rechenzentren. Der Gesamtumsatz lag im letzten Quartal des Jahres bei nur noch 14 Milliarden Dollar. Verglichen mit dem Vorjahr ist das ein Minus von 28%. Insgesamt hat Intel im letzten Quartal einen Verlust von 646 Millionen Dollar gemacht. Schon im letzten Quartal hatte Intel angekündigt, bis 2025 10 Milliarden Dollar einsparen zu wollen. Betroffen sind auch Jobs. In Kalifornien hat Intel letzte Woche über 500 Stellen gestrichen. Auch für das laufende Quartal rechnet Intel damit, den erwarteten Umsatz nicht erreichen zu können. Die Produktion von Computerchips spielt auch in Europa eine immer wichtigere Rolle. Die EU will von der Chipknappheit der letzten Jahre unabhängiger werden. Intel hat angekündigt, auch ein Werk in Magdeburg bauen zu wollen. Der Baustart verzögert sich aber. Zuletzt gab es Unklarheiten über staatliche Fördergelder.
Ja, all diese schlechten Nachrichten, Sami Ibrahim, wie hat die Intel-Aktie darauf reagiert?
Im europäischen Handel, also hier auch in Frankfurt, minus 8% aktuell. Im vorbörslichen Handel in den USA geht es noch deutlich kräftiger zur Sache. Minus 10% da in der Spitze.
Weit unten im DAX ist Airbus. Warum?
Weil man zwar auf neue Bestellungen aufbauen kann, aber Lieferengpässe vermutlich den Ausblick senken werden. Damit rechnen jedenfalls Analysten. Sie haben reihenweise den Daumen gesenkt und entsprechend verabschieden sich Anleger im Augenblick. Die Aktie verliert gerade 2,2%.
Interessant ist auch Adidas. Adidas hat eigentlich eine schwierige Zeit seit längerem schon, aber heute gewinnt die Aktie. Ist irgendwas passiert?
Ja, weil da die Analysten genau das Gegenteil tun, sie heben den Daumen. Adidas könnte eben eine Aufholjagd starten, eventuell sogar Nike abhängen in diesem Jahr. Also das ist eine sehr optimistische Bewertung natürlich. Der wird aber gerne gefolgt. Man kommt eben von einem niedrigen Niveau, kann da also quasi nur gewinnen. Da geht es mit der Aktie um 2% nach oben.
Dann lassen Sie uns zum Schluss noch auf die Umlaufrendite schauen und auf Gold, denn den Euro hatten wir schon.
Ja, die Umlaufrendite gestiegen auf 2,25%. Der Goldpreis bei 1.932 US-Dollar je Feinunze.
Danke, Sameh Ibrahim nach Frankfurt an die Börse. Natürlich gibt es einige Unternehmen, denen es nicht so gut geht und die stellen dann auch nicht ein. Ansonsten aber hören wir es fast in Dauerschleife und heute auch wieder ganz frisch vom IFO-Institut. Viele Betriebe in Deutschland wollen jemanden einstellen, aber da ist niemand. Erst vor 2 Tagen hat die staatliche Förderbank KfW das ganz drastisch formuliert. Wenn wir diese fehlenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht kompensieren oder viel produktiver werden, dann ist der ganze deutsche Wohlstand in Gefahr. Selbst wenn man jetzt was von dieser Dramatik rausnimmt, es muss was passieren. Und es ginge auch noch was. Es gibt nämlich eine sogenannte stille Reserve an Menschen, die nicht arbeiten können bislang. Micha Erhardt berichtet.
Die Betreuung von Kindern oder anderen Familienangehörigen ist ein häufiger Grund, vor allem für Frauen keiner Arbeit nachgehen zu können. Fast 40% der Frauen in der stillen Reserve geben an, wegen Betreuungspflichten keiner Arbeit nachzugehen. Bei Männern liegt der Anteil nur im einstelligen Prozentbereich.
Also grundsätzlich ist es so, dass die Frauen in Deutschland insgesamt schon sehr oft arbeiten. Also der Abstand zu den Männern ist nicht mehr sehr groß. Aber häufig ist die Arbeitszeit deutlich niedriger.
Sagt Alexander Burstede, Ökonom für Fachkräftesicherung beim Arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft, IW.
Und im Endeffekt liegt das häufig an zu betreuenden Kindern. Das heißt, wir brauchen mehr Kinderbetreuung. Und da haben wir eine riesen Lücke an Betreuungsplätzen, die wir nur schließen können, wenn wir noch schneller als bisher ErzieherInnen ausbilden, um diese Plätze dann auch zu schaffen.
Zur stillen Reserve von Menschen, die nicht arbeiten, aber grundsätzlich zu arbeiten wünschen, zählen auch zeitweise erkrankte oder ältere Menschen. Den aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes zufolge gehörten im Jahr 2021 3,1 Millionen Menschen zur stillen Reserve. Dabei sei in den vergangenen Jahren schon einiges getan worden, um Menschen aus dieser stillen Reserve zum Arbeiten zu motivieren, meint Alexander Burstede.
Also die Quote der Beschäftigten zur Bevölkerung, die ist wahnsinnig gestiegen. Das heißt, wir haben ganz viele Menschen in den Arbeitsmarkt integriert, die das vorher nicht waren. Und die kommen dann eben auch nicht nur aus Arbeitslosigkeit, sondern eben auch häufig aus der stillen Reserve. Insofern kann man den Weg weitergehen und da sicher noch mehr Leute mobilisieren als bisher.
Das lohnt mit Blick auf den Fachkräftemangel allemal. So melden die Statistiker in Wiesbaden, dass 60% der Menschen in der stillen Reserve ein mittleres oder ein hohes Qualifikationsniveau haben. Die wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen, würde manche Lücke in den Unternehmen schließen helfen. Das meinen auch andere Expertinnen wie die Chefvolkswirtin der staatlichen KfW, Fritzi Köhler-Geib.
Ja, gerade also mit Blick auf die Erwerbsbeteiligung von Frauen. Hier braucht es dringend einen Abbau von Fehlanreizen, die Frauen davon abhalten, erwerbstätig zu sein.
Wie beispielsweise eine Reform des Ehegattensplittings im Steuersystem, denn das macht es im Ehebund steuerlich für viele Frauen unattraktiv, einer Arbeit nachzugehen oder die Arbeitszeit zu erhöhen. Ein anderer Ansatzpunkt könnte es sein, ältere arbeitsfähige Menschen länger im Beruf zu halten oder wieder in den Arbeitsmarkt zurückzuholen.
Und vielleicht dann eben auch in angepassten und altersgerechten Berufen und auch hier wieder die Notwendigkeit, über lebenslanges Lernen nachzudenken. Also vielleicht brauchen die zusätzliche Fähigkeiten, die sie dann auch erwerben müssten.
In diese Richtung denkt auch die Gewerkschaft IG Metall. Auf ihrer Jahrespressekonferenz am Donnerstag forderten die Arbeitnehmervertreterinnen mit Blick auf den Fachkräftemangel mehr Bildungsteilzeit, die ein Weiterbilden während des Berufslebens ermöglicht, und mehr Qualifizierungsgeld, als das die Bundesregierung gerade plane. Die gute Nachricht aber zum Schluss. Laut einer anderen heute veröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hat der Fachkräftemangel im 4. Quartal des vergangenen Jahres leicht nachgelassen. Die Zahl nicht besetzter Stellen mit höherem Qualifikationsniveau ist demnach von 573 auf 533.000 gesunken. Das entspricht einem Rückgang von rund 7%.
Und jetzt kommen wir zum Firmenporträt. Alles braucht ewig in Deutschland. Neue Windräder genehmigen zum Beispiel. Wir hatten ja gerade schon darüber geredet. Aber als dann auf einmal das Gas aus Russland weg war, da ging es ganz schnell. Deutschland hat jetzt schon 3 schwimmende Terminals für Flüssiggas. Das in Brunsbüttel ist ja genau vor einer Woche fertig geworden. Das Flüssiggas, das dort landet, das soll in 3 Jahren vor allem aus Katar kommen. aber nicht direkt. Es wird jemand gebraucht, der das Flüssiggas von Katar nach Brunsbüttel bringt. Ein Zwischenhändler. Und der heißt ConocoPhillips und kommt aus den USA. Wer ist das? Das Gesicht des Unternehmens ist jedenfalls der Firmenchef und so hört er sich an.
We agreed to terminal services for a 15-year period at the prospective Brunsbüttel LNG import terminal in Germany.
Sein Unternehmen habe zugestimmt, den neuen Flüssiggasterminal in Brunsbüttel 15 Jahre lang zu beliefern. Der diese Worte ganz am Anfang der Quartalskonferenz im November sprach, ist Ryan Lance, Leiter von ConocoPhillips aus Texas. Ab 2026 sollen jährlich bis zu 2 Millionen Tonnen Flüssiggas, auch Liquid Natural Gas oder LNG genannt, aus Katar nach Schleswig-Holstein geliefert werden, obwohl jede Lieferung Methan enthält, ein Treibhausgas, das wesentlich gefährlicher ist als CO2. Wer aber transportiert das Erdgas, das auf eine Temperatur von minus 165 Grad Celsius abgekühlt, verflüssigt und auf ein 1/600 seines Volumens verdichtet wird, in Spezialtankern 14.000 Kilometer über den Ozean? Kein anderes Unternehmen als das von Ryan Lance, dem die Umwelt sehr am Herzen liegt. Das behauptet jedenfalls ein Werbevideo von ConocoPhillips.
We care deeply about the environment.
Mit der Förderung von 116 Millionen Tonnen Rohöl und 900 Millionen Kubikmetern Erdgas pro Tag in 13 Ländern ist ConocoPhillips eines der größten Öl- und Gasunternehmen in der 5 Billionen Dollar schweren fossilen Brennstoffbranche. Seit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine schossen die Einnahmen des Konzerns steil empor. So wies ConocoPhillips im dritten Quartal letzten Jahres, das im November endete, einen Umsatz von rund 22 Milliarden Dollar aus, fast 90% mehr als zur gleichen Zeit im Jahr zuvor. Dass ConocoPhillips ein Kriegsgewinnler sei und die überraschenden Rekordgewinne zusätzlich besteuert werden sollten, wie US-Präsident Joe Biden fordert, lehnt Leiter Ryan Lance aber kategorisch ab. Und er fordert,
things they could do to help is give more certainty on the long-term permitting and just the fiscal.
Die Regierung solle sich bemühen, die Genehmigung neuer Projekte sicherzustellen und keine großen Veränderungen in der Steuerstruktur zu machen, um die Planung langfristiger Projekte nicht zu gefährden, sagte der gelernte Erdölingenieur, der seit 37 Jahren in der Branche tätig ist. Er erklomm den Chefsessel des Unternehmens mit rund 10.000 Mitarbeitern vor 10 Jahren, als ConocoPhillips sein Tankstellengeschäft, darunter fast 10.000 Jet-Tankstellen, in Deutschland und Österreich ausgliederte, um sich ganz auf die Förderung und Vermarktung fossiler Brennstoffe zu konzentrieren. Gegenwärtig verhandelt der Chef von ConocoPhillips mit der Biden-Regierung über neue Ölbohrungen in Alaska. Und er unterzeichnete Joint-Venture-Projekte mit den staatlichen Erdgasfeldern in Katar, die von der Internationalen Energieagentur als CO2-Bomben bezeichnet werden. Doch Ryan Lance fühlt sich nicht von der Kritik betroffen.
The substitution of natural gas in place of coal.
Er glaube, dass die Substitution von Kohle durch Erdgas zu einer deutlichen Senkung der globalen Treibhausgasemissionen führen könnte, sagte Lance. Während 6 US-Bundesstaaten, ConocoPhillips und 4 andere Energieriesen wegen angeblicher Klimawandelleugnung und Greenwashing verklagen, erschließt sich Unternehmenschef Ryan Lance neue Einkommensquellen. So hat sich ConocoPhillips am LNG-Exportterminal Port Arthur in Texas beteiligt, der 2027 in Betrieb genommen werden soll, um Erdgas aus Fracking-Produktion in die ganze Welt zu liefern. Dort hat auch RWE kürzlich einen 15 Jahre langen Lieferauftrag für rund 30 Schiffsladungen LNG pro Jahr unterschrieben, obwohl Wissenschaftler von der Cornell-Universität, wie der Bauingenieur Anthony Ingraffia, schon vor 12 Jahren erkannten, dass gefracktes Erdgas schmutziger sein kann als Kohle. Die Branche habe auch noch ein ganz anderes Problem, warnt der emeritierte Professor Anthony Ingraffia.
They've always known they have a methane leakage.
Die Branche weiß schon seit langem, sie hat ein Problem mit Methanlecks. Es kann sich dabei um Wartungsfehler oder Betriebsstörungen handeln, Aber es gibt auch zielgerichtete Emissionen am Export- oder Einfuhrterminal oder bei der Überfahrt. Das ist doch Selbstmord durch Klimawandel. Die fossile Brennstoffbranche sieht das anders. Im Exportterminal Port Arthur solle ein neues Modell entwickelt werden, um Treibhausgasemissionen in der gesamten LNG-Wertschöpfungskette zu senken, heißt es in Zeitungsberichten. Doch Kritiker wie Sascha Boden von der Deutschen Umwelthilfe überzeugt das nicht.
Ein langfristiger Liefervertrag mit so einem fossilen Energieträger über 15 Jahre ist eigentlich in Zeiten der Klimakrise 2023 absolut inakzeptabel.
Auch der Stellungnahme von ConocoPhillips, es werde gemeinsam mit Uniper und Japans größtem Stromerzeuger JERA sogenanntes Clean, also sauberes Ammoniak in Texas produzieren, um es ab 2027 nach Deutschland und Japan zu liefern, steht Sascha Boden kritisch gegenüber.
In dem Fall, wenn wir jetzt von Clean-Ammoniak reden, wird das wahrscheinlich sogenannter blauer Ammoniak sein. Dieser Ammoniak wird weiterhin aus Erdgas hergestellt, wie das auch heutzutage normalerweise gemacht wird, mit dem Unterschied, dass das dabei entfallende CO2 eben im Boden verpresst werden soll, also quasi Carbon Capture and Storage, CCS. Und wir wissen einfach, dass diese Technologie CCS nicht funktioniert und sie ist zurzeit ein Feigenblatt für die Industrie, einfach weiterzumachen wie bisher.
So weiterzumachen wie bisher, das scheint auch die Strategie von ConocoPhillips zu sein. Im Heimatland ebenso wie als Lieferant von flüssigem Erdgas nach Deutschland.
Heike Wipper führt über ConocoPhillips. Gestern war das große Wirtschaftsthema, dass SAP Stellen abbaut. Der deutsche Softwarehersteller. Was bedeutet das? Hören wir die Kolleginnen und Kollegen aus den Zeitungen dazu. Zunächst den Kommentar der Börsenzeitung.
Nachdem praktisch alle großen amerikanischen Tech-Konzerne umfangreiche Stellenstreichungen angekündigt haben, hat der Domino-Effekt auch Europas größten Softwarehersteller erreicht. Mit Vorlage der vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal 2022 soll auch in Walldorf eine Restrukturierung stattfinden. Anders als Amazon, Microsoft, Meta oder Cloud-Konkurrent Salesforce greift SAP allerdings nicht zur Sense, sondern zum Skalpell. Während das breit angelegte Sparprogramm 2019 noch auf großzügige Vorruhestandsregelungen aufsetzte, mit denen ältere Mitarbeiter zu einem frühen Abschied bewegt wurden, sollen die insgesamt 3000 Stellen nun gezielt in einigen wenigen Geschäftsbereichen abgebaut werden. Die Wirtschaftswoche notiert, dass Entlassungen auch nach hinten losgehen könnten. Als Twitter-Chef Musk Ende letzten Jahres über die Hälfte der Mitarbeiter entließ, erwischte es auch die Falschen, die der verzweifelte Unternehmer in Rückholaktionen zurückbeorderte. SAP hat 2019 Ähnliches erlebt. Diesmal scheint das anders zu sein. Der Konzern erhofft sich durch den Jobabbau in diesem Jahr einen moderaten Kostenvorteil. Ab 2024 will er durch die Streichungen dann jährlich bis zu 350 Millionen Euro einsparen. Die SAP ist widerstandsfähiger als je zuvor, sagte Konzernchef Klein bei der Vorlage der Quartalszahlen. Um das zu bleiben, sollte er gut aufpassen, nicht die falschen Mitarbeiter zu entlassen. Ohne sie droht die Widerstandsfähigkeit verloren zu gehen. Die Bahntochter DB Regio hat angekündigt, das Geschäft mit Rufbussen und Shuttles bis 2030 deutlich auszubauen. Die Süddeutsche Zeitung stellt fest, dass der öffentliche Personennahverkehr in Deutschland drei gravierende Nachteile habe. Er ist teuer, kompliziert und steht nicht zur Verfügung, wenn man ihn braucht. Künftig sollen es sogenannte On-Demand-Dienste wie Rufbusse oder Shuttles richten. Mit solchen individuellen Angeboten will die DB bis 2030 jede zweite Fahrt in der Provinz abwickeln und das sogar künftig komplett autonom. Eine sehr gute Nachricht für die Kundschaft auf dem Land, auch wenn dieses Vorhaben nicht zum volkswirtschaftlichen Supersparpreis zu haben ist. Andererseits, schon heute fahren leere Busse für viel Geld durch die Gegend. Dann doch besser den ÖPNV zum IPNV machen, also zum individuellen Personennahverkehr.
Das war's von uns aus der Wirtschaftsredaktion, aber nur vorerst, denn die nächste Wirtschaftssendung, das nächste Update können Sie hier hören um 17.05 Uhr mit Wirtschaft und Gesellschaft. Hier nimmt sie gleich an dieser Stelle Benjamin Dirks in Empfang mit der Sendung Deutschland heute. Da geht es auch um die besagten Leopard 2 Panzer, aber diesmal darum, dass die Panzerteststrecke, auf der Krauss-Maffei, der Hersteller, sie testet, keine Genehmigung hat. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.